Es stand auf der Kippe, ob Luising oder Rattersdorf zum Burgenland gehören würden. Wie Sie gleich in unserer dritten Folge von 100 Jahre Burgenland – Geschichte im Gespräch hören werden. In dieser Interviewreihe spricht der Historiker Michael Schreiber über markante Eckpunkte in der Geschichte des Landes. Der 32-jährige Nikitscher arbeitet in der Burgenländischen Forschungsgesellschaft in den Bereichen Zeitgeschichte und politische Bildung. Heute dreht sich das Gespräch um die Jahre 1921 bis 1923 und somit um den Tauschhandel beim Grenzverlauf, die Abstimmung über Schopron und zunächst um die Verhandlungen in Venedig. Die Fragen stellt meine Kollegin Bettina Treiber.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch.
Die Angliederung des Burgenlandes nach den Pariser Friedensverträgen kann nicht ganz einfach vollzogen werden, was vor allem am Widerstand der ungarischen Freischärler gelegen ist. Es muss Hilfe von außen her und nach Verhandlungen Italiens mit Österreichs wird dann am 11. Oktober 1921 nach Venedig in den Palazzo Corna geladen. Was wird denn beim Venediger Protokoll ausverhandelt?
Ja, wie wir schon in der vorhergehenden Episode gehört haben, war die Lage im Burgenland im Spätsommer 1921 beziehungsweise im Frühherbst 1921 alles andere als angenehm. Es hat bewaffnete Konflikte gegeben und das war dann auch eine Situation, an dessen Lösung sowohl Österreich als auch Ungarn sehr interessiert waren, dass man diese Lösung mehr oder weniger schnell herbeiführt. Und in dieser Situation hat man sich an Italien gewandt, das ja schon mehrmals auch seine Vermittlerrolle in diesen Fragen angeboten hat. Interessanterweise hat man aber auch ein tschechoslowakisches Vermittlungsangebot in dieser Frage ausgeschlagen. Und so ist es zu Vorgesprächen gekommen zwischen dem österreichischen Bundeskanzler und Außenminister Schober mit dem damaligen italienischen Außenminister Pietro Tomasi della Torretta. Und bei diesen Vorgesprächen ist auch ein Vorschlag Ungarns besprochen worden, dass das Burgenland Teil Österreichs sein könne, allerdings ohne Schopron. Der Außenminister bzw. Kanzler Österreichs Schober hat in dieser Frage dann Kompromissbereitschaft angedeutet in den Vorgesprächen und vor diesem Hintergrund, nachdem auch sowohl Ungarn als auch Österreich Verhandlungsbereitschaft gezeigt haben, wurde dann nach Venedig geladen, um dort zu konferieren und zu verhandeln in dieser Frage. Der Verhandlerkreis in Venedig selbst war recht klein gehalten. Also wir haben auf österreichischer Seite den Schober in Begleitung dreier Diplomaten und auf ungarischer Seite den Ministerpräsidenten István Bethlen und den Außenminister Miklós Bánffy in Begleitung zweier Diplomaten. Dass dieser Verhandlerkreis so klein war in einer so wichtigen Frage, lässt sich dadurch erklären, dass die Gespräche dort vertraulich geführt wurden, sprich nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Es hat sich dann relativ bald gezeigt, dass Österreich und Ungarn sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Frage Ödenburgs hatten. Österreich wollte das gesamte Burgenland mit Ödenburg an Österreich angliedern und dann erst eine Volksabstimmung in Schopron durchsetzen. Ungarn wiederum wollte das Burgenland an Österreich angliedern, allerdings Schopron ohne Volksabstimmung behalten. Man hat sich dann auf einen für beide Seiten gesichtswahrenden Kompromiss einigen können, indem man sagt, das Burgenland wird an Österreich angegliedert, Schopron bleibt zunächst bei Ungarn, aber es kommt zu einer Volksabstimmung. Und das kam einem Verzicht Österreichs auf Ödenburg gleich.
Aber warum war das allen Verhandlern so klar, dass das eigentlich eine Scheinabstimmung sein würde?
Ja, es war absolut klar, dass Ödenburg für Österreich in dieser Hinsicht verloren ist. Das erklärt sich zum Teil auch dadurch, dass derjenige, der sozusagen das Patronat über die Stadt hat, natürlich auch bestimmt, in welche Richtung die Propaganda geht. Also während Schopron mehr oder weniger ungefiltert ungarische Propaganda empfangen konnte, war der österreichische Propagandaweg blockiert. Darüber hinaus muss man aber auch sagen, welche Möglichkeit hatte denn Österreich sonst? Man hat ja gesehen, dass die Freischärler gewillt waren, da auch einen Konflikt weiterzuführen und die Option wäre lediglich gewesen, eine Fortführung dieses Konflikts mit einer potenziellen Eskalation und dem drohenden Verlust Gesamtburgenlands. Da hat man mehr oder weniger das Burgenland erkauft für den Preis Schoprons.
Es kam dann zur Volksabstimmung. Das Resultat vom 14. Dezember 1921, das ist natürlich bekannt. Schopron bleibt bei Ungarn. Aber wie eindeutig doch fiel diese Volksabstimmung aus in der Stadt?
In der Stadt selbst fiel sie relativ eindeutig aus. Also wenn wir es runden wollen, etwa 3/4 der Stimmen sind im Sinne Ungarns abgegeben worden. Wohlgemerkt natürlich mit massiven Manipulationen. Also da haben auch Tote abgestimmt. Man hat aus Ungarn Leute herangekarrt, die den Toten ähnlich gesehen haben und die dann in ihrem Namen sozusagen pro-ungarisch abgestimmt haben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass sehr viele Deutschsprachige für Ungarn gestimmt haben und dass auch ohne diese Manipulationen das Ergebnis sehr wahrscheinlich zugunsten Ungarns ausgegangen wäre.
Das waren die Ergebnisse der Stadt selber. Es kam dann 2 Tage später, am 16. Dezember, auch im Umland zu einer Volksabstimmung. Das war aber nicht so eindeutig, das Ergebnis.
Im Umland selbst, wenn man alle Orte zusammennimmt, war das Ergebnis tatsächlich pro-österreichisch knapp. Aber doch, also nicht ganz 55% haben sich dafür Österreich ausgesprochen. Allerdings war eines klar, nur Sopron ohne Umland gibt es nicht. Das heißt also, das Umland war auf Gedeih und Verderb an Ödenburg gebunden. Und auch wenn man die Ergebnisse des Umlandes und Sopron zusammennimmt als ein Ergebnis, war es dann doch recht eindeutig, weil 2/3 in etwa dann für den Verbleib bei Ungarn gestimmt haben.
Aber eines hätte mich noch interessiert, welcher dieser 8 Orte war denn besonders pro-österreichisch eingestellt?
Der am stärksten pro-österreichisch eingestellte Ort auf ungarischer Seite, auf heute ungarischer Seite, ist Harkau. Das war ein deutschsprachiger Ort, in dem mit 90% oder mit knapp über 90% sich die Bevölkerung für Österreich ausgesprochen hat.
Gibt es da einen bestimmten Grund dafür?
Ja, das war ein deutschsprachiger Ort letzten Endes, aber Harkau hatte halt das Pech, sozusagen ein Nachbarort Sopron zu sein und deswegen war es auch nicht möglich, diesen Ort an Österreich anzugliedern. Argumentiert worden ist in der Hinsicht damit, dass die Wasserversorgung Soprons gewährleistet werden soll und man deswegen auch diese umliegenden Ortschaften braucht. Tatsächlich wird es auch um Brennbergbauern gegangen sein, wo es auch Kohleabbau gegeben hat und das war wirtschaftlich nicht uninteressant.
Mhm. Österreich protestiert trotzdem gegen die Wahl, wie die ausgegangen ist, obwohl sozusagen alle Verhandler sagen, das ist ohnehin nur zum Schein, nur zum Gesicht wahren. Wie geht das zusammen?
Österreich protestiert tatsächlich auch mit Unterstützung der Tschechoslowakei. Allerdings, was hätte Österreich denn auch sonst machen sollen? Die Ergebnisse dieser Protokolle von Venedig sind ja nicht öffentlich kommuniziert worden, konnten auch nicht öffentlich kommuniziert werden. Das heißt, nach außen hin musste man natürlich protestieren. Gebracht hat es letztlich nichts. Und das war auch den österreichischen Delegierten auch so klar.
Nun ist aber der Zeitpunkt der Grenzziehung gekommen. Die Österreicher orientieren sich dabei großteils an der Linie, die bei den Friedensverhandlungen in Paris grob festgelegt worden sind. Die Ungarn hatten aber ganz andere Vorstellungen. Welche denn?
Ja, Ungarn hat natürlich versucht, die Grenze so weit wie möglich in den Westen hinein zu verschieben. Und es gibt Pläne Ungarns, die das heutige Burgenland um etwa 1/3 eingeschmälert hätten. Dem Plan nach hätten Ortschaften wie Wallern oder Halbtouren noch zu Ungarn gehört oder hier im mittleren Burgenland wären Deutschkreuz, Oberpullendorf und Lockenhaus noch ungarisch gewesen. Den tiefsten Einschnitt hätte es im Südburgenland gegeben, wo sogar noch Oberwart eigentlich hätte ungarisch sein sollen, laut ungarischen Vorstellungen. Das war natürlich unverschämt und da hat Österreich protestiert. Österreich hat dann in weiterer Folge sehr klug agiert, indem Österreich auf diesen Grenzziehungen laut Friedensverhandlungen bestanden hat. Und das war dann letztlich auch die klügere Variante. Und im Grunde muss man sagen, ist ja das heutige Burgenland im Großen und Ganzen auch an dieser Linie dann orientiert.
Detailfragen standen aber noch aus. Wie hat die Grenzbestimmungskommission dann diese Aufgabe gelöst?
Naja, beginnend mit März 1922 hat sich diese Kommission von Nord nach Süd ins Burgenland begeben und hat in den Orten Umfragen gemacht, wie sieht da die Stimmung aus im jeweiligen Ort, wohin präferiert die Ortschaft, wollen sie Teil Österreich sein, wollen sie Teil Ungarn sein. Im Nord- und Mittelburgenland war es relativ klar, also auch unproblematisch. Problematisch ist es dann im Südburgenland geworden, wo dann die Bevölkerung nicht eindeutig auf die eine oder auf die andere Seite präferiert hat. Und da hat es dann auch noch längere Zeit ein Hickhack gegeben.
Und welche Orte waren da besonders betroffen? Wo war die Bevölkerung uneins?
uneins war sich die Bevölkerung, vor allen Dingen im südlichen Pinkertal. Dort hat es dann tatsächlich auch noch bis 1923 Tauschgeschäfte gegeben, wo Österreich und Ungarn sozusagen einen kleinen Deal gemacht haben, dass die Orte Prostrum und Bleigraben an Ungarn getauscht werden und im Gegenzug Rattersdorf und Liebing an Österreich angegliedert werden.
Und das kann man sich wirklich wie einen Tauschhandel vorstellen. Ich gebe dir Rattersdorf, du gibst mir Bleigraben.
Das war tatsächlich ein Tauschhandel, der zwischen Österreich und Ungarn so funktioniert hat. Eine Art Kuhhandel, wenn man so will. Der letzte offiziell übergebene oder an Österreich und das Burgenland übergebene Ort war dann Luising. Das war 1923. Diese Tauschgeschäfte sind dann noch ein bisschen später, 1923, im März 1923, abgeschlossen worden.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch auf Radio Burgenland.
Historiker Michael Schreiber von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft, jeden letzten Donnerstag im Monat in der Reihe Geschichte im Gespräch. Die nächste Folge hier in Radio Burgenland Extra ist also am 25. März um 20.04 Uhr. Und auch in kroatischer Sprache können Sie Michael Schreiber zum Thema 100 Jahre Burgenland erzählen hören auf Radio Burgenland jeden Montag um 18.15 Uhr.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.